Okay, ich möchte heute Abend über das wortwörtlich zentrale Thema Unwissen und raumgleiches Gewahrsein sprechen. Und bevor ich aber auf das eigentliche Thema eingehe, möchte ich nochmal ganz kurz den Bogen schlagen überhaupt zum Thema. Um was geht es überhaupt in diesem Jahresthema, das sich ja befasst mit den 5 unheilsamen Grundemotionen und dem 5-fachen Gewahrsein. Eigentlich geht es um 2 verschiedene Erlebniswelten, die ich versucht habe, so exemplarisch zu beschreiben. Ihr habt das auf dem Handout vom letzten Abend. Auf der rechten Seite ist das so dargestellt und sind vielleicht etwas lange Sätze geworden, aber ich habe versucht, ich hoffe, sie gehen auch dann wirklich deutschmäßig auf, aber sie sollen einfach so, dass er 2 mögliche Erlebnisvarianten, in denen wir unterwegs sein können, beschreiben. Und die Farbe des einen ist rot und das untere ist blau, und das entspricht auch diesem Modell, das hier in der Mitte steht. Das hat ja einen roten Stab und der wird nach unten zunehmend blau. Und diese beiden Farben oder diese beiden Texte sollen eben diese beiden möglichen inneren Zustände oder Erfahrungswelten beschreiben, die natürlich eben auch ineinander übergehen. Das sind einfach 2 Extremvarianten beschrieben. Und wie auch die Farben hier von diesem Stab in diesem Modell, die Farbe aus Rot langsam ins Blau übergeht, sind diese inneren Zustände oder Erlebniszustände häufig gemischt. Das sind fließende Übergänge. Im ersten, im roten Bereich, wird eigentlich ein Erleben verstrickt, das, würde ich sagen, sehr häufig unserem alltäglichen Erleben entspricht. Es ist ein Erleben, wo wir irgendwie versponnen sind in unsere Erfahrungsmuster. Die müssen nicht immer nur negativ sein, aber sind oft unbewusst. Wir sind oft gar nicht wirklich da. Wir sind oft aber auch irgendwo im Widerstand mit dem, was wir erleben. Es passt uns gerade nicht. Das Wetter ist gerade etwas zu kalt oder zu warm oder zu feucht. Oder wir sind gerade hungrig oder nicht ganz satt und hätten noch gern irgendetwas. Wir fühlen uns manchmal auch nicht verbunden mit anderen. Wir fühlen uns wie abgetrennt. Wir wählen häufig nicht das, was uns wirklich gut tun würde. Wir gehen später ins Bett, was uns gut tun würde. Wir essen etwas mehr, als eigentlich gut wäre. Wir erkennen oft nicht wirklich, was jetzt im Moment uns wirklich gut tun würde. Wir sagen vielleicht nicht das, was wirklich jetzt gesagt werden sollte, was uns und anderen gut tun würde. Und wir sind irgendwie immer wieder vergleichend, suchen unser Glück so im Außen von etwas mehr, etwas weniger bei anderen. Wir vergleichen uns und sind irgendwo in einem Modus nicht von innerer Ruhe, von Präsentsein, von Dasein, sondern irgendwo getrieben. Vielleicht zusammenfassend so etwas im Gefühl, ja, das Bessere kommt eigentlich noch. Das wird immer noch besser und jetzt im Moment ist noch nicht der perfekte Zustand und der kommt erst noch. So immer etwas leicht nach vorne gelehnt, etwas schon im nächsten Moment in der Zukunft, dann werde ich dann das haben, was ich möchte, oder nicht mehr haben, was ich nicht haben möchte. Also so innerlich in einem leichten bis vielleicht starken Zustand von latenter, leichter Unzufriedenheit. Und so diese Art, wie wir unterwegs sind, häufig, oder nicht nur wir, auch andere Menschen, die finde ich, die sieht man immer wieder so morgens oder auch abends in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie die Leute da sitzen, mit was für einem Gesichtsausdruck, wie sie unterwegs sind, dann im Moment, wenn es eigentlich nichts zu tun gibt, oder dann sind sie irgendwie abgelenkt mit irgendwelchen elektronischen Devices. Aber man sieht selten jemand, der da einfach sitzt und in sich zufrieden aus dem Fenster schaut oder einfach völlig gelöst und zufrieden da ist. Relativ selten. Es gibt es auch, aber es ist doch eher die Ausnahme. Also es scheint schon, dass wir zumindest nach einem Tag oder vor einem Tag, wenn wir da in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitzen, vielen Menschen nicht wirklich im Lot sind. Zumindest scheint es zeigen ihre Gesichtsausdrücke und ihre Körperhaltung das nicht. Das würde so dieser oberen Welt entsprechen. Und der unteren Erlebniswelt, das sind auch, ist eine Erfahrungswelt, die wir auch mehr oder weniger kennen. Es gibt Momente, ich beschreibe jetzt diese einzelnen Punkte hier so nur so praktisch im Erzählen, ohne dass ich die ablese, könnt ihr ja selber auch nochmal nachlesen. Es gibt dann aber wieder Momente, wo wir völlig offen sind für das, was da ist, ganz verbunden, präsent, wach, wo wir dem, was sich zeigt, was wir innerlich erfüllen, was wir gerade erleben, ohne Widerstand sind. Das ist einfach so gerade okay. Es ist ein runder Moment, wir sind mit dem, was gerade ist, im Lot. Es ist ein erfüllter Moment, so könnte es eigentlich weitergehen. Wir sind auch im Kontakt mit dem, was sich zeigt. Es kann kommen und gehen, wir machen da nicht irgendeinen Widerstand. Wir erkennen auch wirklich, was uns jetzt gerade gut tun würde, machen das auch. Wir schenken uns eine Ruhepause, Mittagsschlaf, wir nehmen noch ein Biss oder nehmen ihn eben nicht. Wir sagen unserem Partner oder irgendwie nahen Menschen, was wir gerade möchten. Das ist stimmig und wir sind in einer stimmigen Beziehung zu anderen. Und irgendwie braucht es gar nichts mehr von außen, nichts noch etwas zusätzlich, dass wir uns im Lot fühlen. Wir vergleichen uns nicht mit anderen, wir sind mit uns selber im Lot und trotzdem nicht nur auf uns fokussiert, sondern irgendwie auch verbunden mit unserer Umwelt, mit anderen, mit uns selbst. Das sind so zwei etwas wie Kontrastprogramme. Und die beschreiben so etwas mögliche innere Zustände. Um was es hier eigentlich geht, ist diese, also es sind offensichtlich innere Zustände, die uns beide möglich sind und die häufig auch gar nicht etwas von außen noch brauchen. Es ist eigentlich ein innerer Zustand, wie wir gerade etwas erleben. Und es geht eigentlich darum, in dieser ganzen Gewahrseinspraxis, in diesem Achtsamkeitsweg, diese eher unheilsamen Grundemotionen, die da oben stichwortartig beschrieben sind, eben dieses Unwissen, die Aversion, Stolz, Begehren, Missgunst, das sind einfach so Obertitel für so Gefühlskonglomerate, die auch wieder ineinander übergehen. Es geht eigentlich darum, in dieser ganzen Praxis so diese unheilsam, weil sie uns und anderen nicht gut tun, weil wir uns eigentlich da auch nicht wirklich zu Hause und wohlfühlen, diese so inneren Emotionen wie aufzulösen oder sie durch andere innere Gefühlswelten zu ersetzen, die eigentlich so Gegenpositionen sind zu diesem Unwissen. Man könnte sagen, Unwissen, da ist einfach auf der anderen Seite Wissen, eine Klarheit, eine innere Präsenz. Bei Aversion, da ist in Kontakt sein, nicht ablehnen, sondern es darf, das andere darf sein. Bei Stolz wäre so eine innere Verbundenheit, Dankbarkeit, zu wissen, was ich auch den anderen verdanke und was sie mir verdanken, so auf gleicher Höhe. Beim Begehren wäre das richtige Begehren, das richtige Nehmen nicht und gut zu unterscheiden, was tut mir eigentlich gut und was nicht und das kluge Wählen, nicht häufig das, was mir eigentlich gar nicht so gut tut. Und bei der Missgunst wirklich, das Gegenwehren wäre Mitfreude, mit anderen in Kontakt sein, sich an dem freuen, was ich nicht habe, aber andere haben. In dem unteren blauen Feld wird das anders umschrieben, das sind etwas so komische Ausdrücke wie raumgleiches Gewahrsein, spiegelgleiches Gewahrsein und so weiter. Wir werden diese Begriffe, was damit gemeint ist, im Verlauf dieser Abende untersuchen. Sie sind eigentlich so die Obertitel für eben eher befreites, offenes Sein und Erleben im Kontakt mit anderen. Vielleicht ein wichtiger Punkt ist, und das ist auch eine Gefahr, wenn man sich denkt, eben wir möchten diese fünf Grundemotionen, die unheilsamen Grundemotionen nicht haben, dann ist die Gefahr, dass wir dann eben gerade mit Aversion unterwegs sind und uns eigentlich etwas weghaben wollen. Und was uns immer wieder bewusst sein muss, dass diese auch schon nicht unheilsamen Emotionen, die deuten eigentlich hin auf ein wirklich echtes inneres Bedürfnis. Es sind Ausdrucksformen, dass wir eigentlich etwas möchten, was uns auch gut tun würde, aber es auf eine ungeschickte Art und Weise tun. Hintendran, auch wenn wir zum Beispiel stolz sind, dann ist das eine ungute Form von einem guten Selbstvertrauen. Wir möchten eigentlich sicher sein mit uns selber. Wir möchten auf das, was wir tun, mit Freude und blicken können. Es kann aber dann sich zugespitzt werden, dass ich nicht nur auf das mich freue, was ich habe, sondern ich schaue auf andere herab. Ich fühle mich besser. Ich gehe in Distanz zu anderen. Und es geht einfach darum, immer bei all diesen einzelnen Punkten und inneren Gefühlszuständen den heilsamen Ausdruck, der dahinter ist, auch aufzuspüren. Also immer wenn sich so eine unheilsame Grundemotion zeigt, geht es eigentlich darum, tiefer zu schauen, was ist eigentlich mein wirkliches Bedürfnis. Deshalb ist es auch nicht klug, die einfach weghaben zu wollen und wegschieben und nicht sehen wollen, sondern eigentlich hinschauen und mir überlegen, was ist eigentlich hinter diesem Bedürfnis, das, was sich da als unheilsam zeigt, das wahre heilsame Bedürfnis. Beim Unwissen zum Beispiel ist es eigentlich ein Gefühl von ich möchte Sicherheit, ich möchte sicher sein. Unwissen, ich schaue oft nicht hin, weil wenn ich hinschaue, werde ich unsicher. Wir werden das im Verlauf von heutiger Abend noch etwas näher anschauen. Heute Abend soll es also an die beiden ersten Teilsätze gehen, nämlich ein Erleben, das eng, verstrickt und unbewusst ist. Es geht um die Frage, was ist eigentlich unbewusst, was ist Unwissen, was ist verstrickt, was ist eng. Das wäre der unheilsame Aspekt von dieser Erfahrungswelt. Gegen einer anderen, dem ersten Satz hier unten beschrieben, Erleben, das offen, weit und klar oder wissend ist. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gefühlswelten? Und damit stellt sich die Frage, und jetzt kommen wir eigentlich aufs Thema von heute Abend, weshalb ist eigentlich Unwissen ein so zentrales Thema? Und ihr seht das auf dem Handout des heutigen Abends, drei bildliche Darstellungen. Die erste im linken oberen Quadranten, das ist eigentlich nichts anderes als, eigentlich wird etwas anders dargestellt, dass man es besser lesen kann, als dieser obere Kreis hier von diesem Modell. Also wir haben in der Mitte dieses Unwissen, mangelndes Gewahrsein, dann blau, rechts daneben diese Wut, Hass, Aversion, Stolz, Hochmut unten, im gelb-orangen Feld Begehren, Ablehnung und Eifersucht, Neid im oberen grünen Feld. Das entspricht auch wieder diesem Punkten hier an diesem oberen Tabelle mit diesem Satz, der das Erleben beschreibt, nebendran. Wir haben rechts im oberen Quadranten eine Darstellung, die ist jetzt halt etwas klein geraten. Die könnt ihr euch sonst auch auf dem Internet oder so anschauen. Ihr werdet nicht alles erkennen können. Wir werden auch nicht im Detail auf diese Darstellung eingehen, weil da könnte man lange darüber sprechen. Es ist eine Darstellung von Samsara, eine Darstellung, eben vorhin haben wir es gehört, hat irgendjemand gesagt, der schon Bhutan war oder so, in diesen eher buddhistischen Ländern sieht man das sehr häufig, diese Darstellung. Es ist eine Darstellung eigentlich des Art der inneren Erlebniswelten, eigentlich die Verstrickung in immer neue, unterschiedliche Existenzen, in denen wir sein können. Und das Zentrale von diesem Eingesponnensein in ein immer wiederkehrendes, leidendes Erleben, das Zentrale in der Mitte dieser Darstellung, das erkennt man jetzt hier kaum, aber es sind eigentlich drei Figuren, die tauchen immer wieder auf, nämlich es ist ein Schwein, es ist eine Schlange, und es ist ein Hahn. Und diese drei Figuren, die praktisch, die beißen sich so in den Schwanz oder die halten sich so, die sind so im Kreis angeordnet, also ganz in der Mitte, im Zentrum dieser Darstellung. Und das Schwein, das steht für Unwissen. Die Schlange, die steht für Aversion, sinnbildlich, und der Hahn für Begehren. Wir haben also in diesem Kreis dieser Darstellung, haben wir wieder drei Elemente, nämlich wir haben das Unwissen, das wäre jetzt hier das Weiße, dargestellt eben in diesem Samsara-Rad, das Schwein. Und wir haben links und rechts, hier in der Darstellung rot, die Aversion, das würde der Schlange entsprechen, und das Blaue, die Wut. Die Schlange würde der Wut, der Aversion entsprechen, und das Begehren dem Hahn. Also wir haben in seiner ganz alten Darstellung, die immer wieder auftaucht, im Zentrum, und da sich das Ganze, all diese anderen Welten drehen und anordnen, haben wir auch hier im Zentrum das Unwissen. In der Darstellung nebendran, unten links, haben wir die den Kurs bei mir gemacht haben, die kennen diese Darstellung. Das ist eigentlich eine vereinfachte Darstellung von bedingtem Entstehen, wie sich eigentlich Erleben über eine Sinneswahrnehmung, über ein inneres Verarbeiten, bis es wieder zu einem Begehren, einer Ablehnung, zu einer Handlung führt, ist dieses bedingte Entstehen, was auch ein ganz zentraler Punkt ist in buddhistischer Belehrung. Wir haben übrigens in diesem Samsara-Rad, also in diesem Bild oben rechts, ist dieses bedingte Entstehen auch aufgeführt. Es gibt am äußeren Rand dieses Rades, dieses Kreises, gibt es 12 Felder. Und diese 12 Felder, die beschreiben eigentlich auch wieder dieses bedingte Entstehen. Ich habe das in der unteren linken Darstellung einfach vereinfacht und verkürzt. Die ausführliche Darstellung ist eigentlich nicht nur in diesem Samsara-Rad, es sind nicht nur 6 praktisch Erfahrens-, Erlebensbereiche dargestellt, die sich um dieses Zentrum von Unwissen drehen oder anordnen, sondern am Rand eben auch noch dieses bedingte Entstehen. Eigentlich ist in dieser Darstellung die ganze buddhistische Belehrung eigentlich abgebildet. Man könnte hier, vor allem wenn man auch noch mehr darüber versteht, auch ikonografisch, also was diese Symbole alles sagen, das ist ein unglaublich reiches Schatz, wenn man da auch von Bildwelten etwas versteht, das zu interpretieren, das ist extrem spannend. Das Zentrale, und deshalb habe ich es hier auch nochmal aufgeführt, ist aber, dass sich diese eigentlich 6 Lebenswelten, und das sind alles Lebenswelten, die unangenehm sind, da ist zum Beispiel der Tierbereich dargestellt. Der Tierbereich steht eigentlich für ein Leben in so dumpf, versponnen, nicht präsent, immer abgelenkt. Das ist der Tierbereich. Es gibt einen Höllenbereich der hungrigen Geister. Das sind so ein innerer Zustand, wo man, obwohl man eigentlich alles hat, ist es doch nicht genug. Es ist nie genug, egal was ich habe, ich will immer noch mehr, ich bin immer unzufrieden. Die wütenden Titanen-Götterbereich, die gegeneinander immer in Aggression sind, immer im Streit liegen mit irgendjemandem. Dann die zufriedenen Götter, die sind so im Überfluss, dass sie einfach so satt und faul sind, dass sie gar nichts mehr machen. Und dann gibt es auch noch den Menschenbereich. Es gibt verschiedene Bereiche, das könnte man sagen, ja, das sind so Höllenbereiche wie im christlichen Denken, aber sind eigentlich nicht Orte, an die man gehen kann, sondern es sind Beschreibungen von inneren Zuständen. Und diese inneren Zustände, die kennen wir alle. Wir sind manchmal einfach so satt und faul, dass wir gar nichts mehr machen. Wir sind manchmal so dumpf und wollen eigentlich gar nichts wissen, am liebsten einfach Decke über den Kopf und uns den Problemen nicht zuwenden, das ist der Tierbereich. Manchmal sind wir unzufrieden, obwohl wir eigentlich alles haben, dann sind wir in dem hungrigen Geistbereich. Also es sind alles innere Zustände, die da eigentlich beschrieben werden. Es sind nicht äußere Welten, sondern sind innere Zustände. Und all diese inneren Zustände, die man als Unglück beschreiben könnte und Unzufriedenheit und eben sich nicht im Lot sein, die ordnen sich eben an um dieses Zentrum Unwissen. Und deshalb ist das Thema Unwissen wirklich ein extrem zentrales Thema, auch allein schon von dieser Darstellung her. Weil wenn dieses Unwissen aufgehoben wäre, dann würde sich auch all diese unheilsamen Erlebniswelten, die würden sich auflösen. Das wäre dann das, was mit Erleuchtung oder mit Ende der Täuschung gemeint ist. Wenn dieses innere Unwissen aufgelöst ist, wenn ich die Radnabe rausziehe, dann dreht sich dieses Lebensrad immer wieder in neuen Mustern sich verfangen. Dieses dreht sich dann eben nicht mehr. Und es gibt da vielleicht ein, vielleicht kennt ihr den Film, wir sind ja alle schon etwas älteren Datums. Es gibt einen Film aus 1993, der heißt Ewig grüßt das Murmeltier. Kennt ihr diesen? Wer kennt ihn nicht? Kennt ihr nicht? Also das müsst ihr euch mal anschauen, ist lohnenswert. Ewig grüßt das Murmeltier ist ein Spielfilm mit Andy McDowell und Bill Murray, die da die Hauptrollen spielen. Und vielleicht ganz verkürzt, um was es da geht. Es ist ein Reporter, der muss eben über ein Murmeltier eine Reportage machen. Und dieses Murmeltier sagt an einem Ort in Amerika, das ist, glaube ich, wirklich ein effektives, gibt es. Das nimmt man irgendwie aus dem Kasten und je nachdem, wie das Tier sich bewegt, sagt das, ob es einen guten, ob einen schönen Sommer gibt oder nicht. Und dieser arme Reporter muss jedes Jahr dahin und muss über diesen für ihn stinklangweiliges Ereignis muss er berichten. Und es geschieht etwas komisch, dass er bei diesen Berichten über dieses Ereignis in eine Zeitfalle gerät. Er wacht immer wieder am gleichen Tag auf und es passiert zuerst genau immer das Gleiche. Und bis er, zuerst merkt er das gar nicht, man merkt, hey, das ist ja total identisch und er erinnert sich, dass er das schon mal erlebt hat. Und es ist immer wieder der gleiche Tag, hunderte Male hintereinander. Und er kommt nicht aus dem Tag raus, er stürzt sich von einer Brücke, fährt mit dem Auto gegen die Wand, er versucht da, sich irgendwie da aus dieser Falle, und es gelingt ihm nicht, er wacht wieder auf in seinem Bett, genau die gleiche Situation am Morgenbuffet, identisch. Und zuerst wehrt er sich, zuerst führt er sich wie ein Schwein auf, weil er ja, wenn nichts passieren kann, kann ich mir alles leisten. Und dann merke ich, komme ich auch nicht weiter. Und irgendwann merkte ich, könnte die Zeit ja cleverer nutzen und versucht immer, sich das zu lernen, was er schon immer wollte, sich mit den anderen besser zu verhalten und eigentlich das Herz der anderen Reporterin, dieser Andy McDowell, zu erreichen. Und das gelingt ihm zunehmend. Er nutzt jeden Tag, um sich ein Stück weit zu verbessern. Und irgendwann, an einem Punkt, hat er sich so weit verbessert, dass die Zeit plötzlich wieder weiterläuft. Und als ich wieder über diesen Film, eben mit, zusammen mit diesem Lebensrat, auch ein Tag, der ist versponnen, immer im Gleichen, er kommt nicht raus. Es ist wie in dem buddhistischen Rat, die Buddhisten glauben, ich bin über Tausende und Hunderttausende von Existenzen, bin ich in dieses Lebensrad eingesponnen, ich komme nicht raus. Ich bin immer wieder dabei. Müssen wir nicht glauben, aber wir merken schon, dass wir selber tagtäglich eigentlich in ähnliche Verhaltensfallen tappen, immer wieder dasselbe. Auch unser Alltag ist häufig sehr ähnlich. Wir gehen, stehen auf, putzen die Zähne, wir essen das plus minus dasselbe, wir gehen raus, wir gehen auf unsere Arbeit, das vergleicht sich immer mal wieder, schon mit Variationen, aber sehr vieles ist ja sehr viel ähnlich. Und man könnte sich ja wirklich fragen, ja, wenn ich das schon immer wieder erlebe, könnte ich ja mir sagen, jeden Tag versuche ich etwas Kleines zu ändern. Und mit der Zeit gibt sich eine andere Dynamik. Also ich könnte dieses, auch wir drehen uns immer wieder in den ähnlichen Mustern, in den ähnlichen Arten, in den ähnlichen Tätigkeiten, in den ähnlichen Beziehungen. Es geht eigentlich darum, wie könnte ich da was ändern? Und wenn ich da nicht auch was ändern will, jetzt ganz pragmatisch gesprochen, dann muss mir klar werden, warum tappe ich eigentlich in die eine oder andere Verhaltensmuster? Warum passiert das immer wieder? Ich muss hinschauen. Und das passiert in dem Film und ich kann euch den wirklich mal empfehlen. Der kommt meistens um die Weihnachtszeit, da passt da etwas rein, oder Frühlingszeit, aber den kann man sich auch sonst im Internet anschauen. Es ist wirklich ein lustiger Film, aber eben noch mit irgendwo Tiefgang.
Sagst du nochmal?
Ewig grüßt das Murmeltier. Eben dieses Murmeltier. Ja. Okay. Und weil wir ja Osterzeit haben, habe ich gedacht, ich möchte noch auch vielleicht die Brücke von diesem Unwissen zu dem ganzen Ostergeschehen schlagen. Weiß nicht, ich finde das eigentlich noch interessant. und möchte das ganz kurz machen. Eigentlich wäre ja die Befreiung oder der Heilsweg für aus buddhistischer Sicht ist der Ausweg aus diesen praktisch unheilsamen inneren Zuständen. Und das Mittel dazu ist Wissen. Wir werden nachher noch sehen, was damit mit dem Wissen gemeint ist. Also der Ausweg, die Befreiung dafür wäre Wissenserwerb und damit mehr Klarheit und damit das Auflösen von diesen unheilsamen inneren Zuständen. Und jetzt ist nicht schon die Frage, ja, ist das so fremd vom christlichen Hintergrund? Weil wir haben gerade Ostern erlebt, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob ihr in die Kirche geht, aber wir hatten zum Beispiel alle frei und es ist nicht schon die Frage, was ist eigentlich das, wie hängt das irgendwie vielleicht mit dem, über das wir heute Abend sprechen, zusammen? Und für mich eben erstaunlich ist meine Interpretation, vielleicht würde da ein Theologe sagen, das ist völlig daneben, aber für mich macht das schon irgendwie Sinn, wenn wir uns überlegen, die ganze Osterliturgie und das Ostergeschehen ist eigentlich die Befreiung des Menschen durch den Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung, dass er die Sünden der Menschen auf sich genommen hat und sie befreit. Das ist der Glaube da. Und deshalb ist es so ein großes Freudenfest eigentlich, diese Osterliturgie. Und was ist der Ausgangspunkt von dem? Ist ja eigentlich dieser ursprüngliche Sündenfall vom Menschen im Paradies, Adam und Eva, die aus dem Paradies vertrieben wurden. Und möglich vielleicht da erinnern, die haben ja von einem Baum der Erkenntnis einen Apfel genommen, obwohl ihnen gesagt wurde, nehmt das nicht, die Schlange hat sie dazu verführt. Und Eva, so steht es zumindest geschrieben, vielleicht war es ja auch der Adam, hat den Apfel genommen und die beiden haben von diesem Baum der Erkenntnis gegessen. Und sie wurden wissend auf eine spezielle Art und Weise, weil sie wurden wissend, sie haben gesehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ihnen, einen Unterschied zwischen ihnen und Gott, dass sie beide nackt waren, sie haben sich dann Kleider fabriziert, sie haben sich vor Gott versteckt. Was da eigentlich an Wissen passiert ist, sie haben zu einem unterscheidenden Wissen gefunden, einem dualen Wissen. Früher in dem Urzustand im Paradies waren sie eine Einheit mit sich, es waren zwar Mann und Frau und da gab es die Tiere und die Pflanzen und da gab es Gott, aber sie waren wie verbunden miteinander, es war wie eine Einheit. Durch das Essen vom Baum der Erkenntnis kam, da bin ja ich und da bin ich Adam und da ist Eva und da ist Gott und wir sind unterschiedlich und wir könnten uns schämen voreinander und es ist irgendwie doch nicht gut, weil und ich verstecke mich jetzt und es kam ein Wissen auf, das unterscheidend wurde und sie wurden deshalb mit dieser inneren Einstellung, dieser Art des Denkens, kam es zu einer Vertreibung aus dem Paradies. Es war ein Auseinanderfallen von Subjekt und Objekt. Früher war das wie eine Einheit und jetzt unterschieden sie da bin ich, da ist der andere. Das war früher nicht so. Das ist der Sündenfall im Paradies, diese spezielle Art zu denken. Und im christlichen Glauben und durch diese Kreuzestod von Jesus wurde dieser Sündenfall geheilt ein Stück und alles, was aus dem eben folgt, Aversion, sodass man sogar Jesus ans Kreuz nagelt, ein unglaublicher Ausdruck von Aversion. Und er hat das wie aufgehoben, indem er denen, die das gemacht haben, verziehen hat und gesagt hat am Kreuz, vergib ihn, Herr, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das völlige Auflösen dieser völligen Negation von Liebe hat er dadurch überwunden in christlicher Sicht. Also das eine oder das andere sehen wir das nicht im mystischen Erleben, christlichen Mystiken oder im Glauben, es zu einer solch starken Verbindung zu Gott kommt, dass mein Ich sich wieder auflöst in einer Erfahrung des Göttlichen und damit diese ursprüngliche Trennung in Ich hier und Gott da und die anderen sich es wie wieder zu einer einheitlichen mystischen Erfahrung kommt. Das wäre der Befreiungsweg im Christlichen und hier im Buddhistischen geht es auch um, könnte man sagen, ja, da geht ja um Wissen, aber die wurden ja wissend im Paradies, nur das Wissen, das sie da erlangten, Adam und Eva, war eben ein Art des Wissens, das unglücklich macht. Und da sind wir jetzt wieder sehr ähnlich dann im buddhistischen Bezug, weil es geht darum, eine Art des Erlebens und der Welt zu erlangen, die nicht mehr dualistisch ist. Wir werden da noch im weiteren Enden dazu kommen. Also wir haben da durchaus auch einen Link, die Heilsgeschichte im christlichen Sinne und diese Heils- und Befreiungsgeschichte im buddhistischen Hintergrund. Ich finde das sehr interessant. Ich dachte, heute, weil wir gerade eben Osterzeit haben, sage ich da vielleicht auch kurz etwas dazu. Ich finde diese Querbezüge auch sehr interessant. Und wir alle kommen ja auch aus christlichem Hintergrund. Deshalb finde ich das auch mal wieder zu sagen, wo sind eigentlich da die Querbezüge und wie passt das zusammen. Ich werde dann nachher diesen Faden auch nochmal zweimal aufnehmen. Also das Zentrale von dieser vielleicht ersten Seite ist, dass auf diesem Handout, und das vielleicht auch das, was wir mitnehmen können, mal aus diesem ersten Punkt, dass wirklich, wenn wir ändern wollen, wenn wir aus unseren leidhaften, immer wieder kreisenden Verhaltensmustern, Denkmustern, Erfahren, Erlebensmuster, wenn wir da etwas ändern möchten, dann braucht es im Zentrum eine andere Art des Hinsehens und braucht es Wissen. Es braucht eine Auflösung des Unwissens. Genau gleich wie in diesem Lebensrad Samsara dargestellt. Dieses Unwissen ist eigentlich, das ist in diesem Text neben auf der ersten Seite auch beschrieben, der erste Satz: aus buddhistischer Sicht gibt es eine einzige Grundemotion, aus der alle anderen entstehen, der Impuls, nicht gewahr sein zu wollen. Also alle anderen Grundemotionen, wie Wut, Hass, Aversion, Stolz und so weiter, die nähren sich immer aus einem Aspekt von Unwissenheit. Und deshalb ist es auch so, dass wir heute Abend nicht alle Aspekte dieses Unwissens wirklich erschlagen müssen, sondern wir werden, weil sich alle anderen Grundemotionen aus diesem Unwissen eben speisen oder nähren, werden wir auch jeden Abend, auch an der folgenden Abend, immer auch wieder auf einen Teil dieses Unwissens zurückkommen. Aber es gibt keinen Aspekt von Wut ohne Unwissen, keinen Aspekt von Stolz ohne Unwissen. Unwissen ist immer irgendwo mit dabei. Warum ist jetzt so dieses Wissen denn so relevant? Wir haben schon gesagt, ja, ohne das geht es eben nicht, aber warum, könnte man sich fragen. Wissen ist erstens mal so, es ist wie eine Diagnosestellung. Wenn ich etwas, eine Krankheit behandeln möchte oder ein Problem angehen möchte, dann muss ich wie zuerst einmal das Problem kennen. Also ein Arzt, eine Ärztin, wenn er jemanden behandeln möchte, dann geht es zuerst einmal, kommt jemand in die Sprechstunde und dann geht es zuerst einmal darum, was hat die Person eigentlich. Ich kann sie erst dann jemanden wirklich behandeln, wenn ich wie eine Diagnose stelle. Ich muss wissen, um was es eigentlich geht. Das ist ein Aspekt von Wissenserwerb. Wenn ich irgendwo einen Einfluss nehmen möchte, etwas verändern möchte, dann steht am Anfang eine Diagnose. Und die erste Diagnose in wieder buddhistischer Sichtweise, das ist die erste der vier edlen Wahrheiten, das ist eigentlich die Diagnosestellung, die ist eigentlich, wenn wir genau hinschauen, ist immer und überall wieder Leiden in unterschiedlichsten Formen präsent. Selbst in schönen Momenten, die wir erleben, ist schon die Befürchtung da, der schöne Moment, die Ferien, das Wochenende, das gute Essen, die schöne, das gute Gespräch, das geht zu Ende. Häufig klingt das so eine unterschwellige Sache mit, so ein Ahnen, das geht ja zu Ende, und ein Trauern, das dem so ist. Selbst eben in schönen schwingt in unserer Erfahrung dieses, eigentlich sollte es doch noch weitergehen, ich hätte es gerne, schwingt mit. Also nicht nur dann, wenn wir wirklich gerade traurig sind, sondern häufig auch schon in angenehmen Momenten ist dieser Unterton, sagen wir mal, ist da schon dabei. Und das ist eigentlich die Diagnose, das ist das, was auch all diese unterschiedlichen Erfahrungs- und Lebensbereiche in dem samsarischen Rad ausmacht. Die beschreiben ja solche inneren Leidenszustände. Das ist eigentlich die, die erste Diagnose. Das ist das erste Teil von Wissen. Es muss mir wie bewusst werden, wenn ich auf mein Leben, mein inneres Erleben und das meiner Mitmenschen schaue, dann merke ich, eigentlich ist da zwar immer auch viel Schönes, aber ein Grundton, eben wenn wir wieder an die Menschen in der Straßenbahn denken, im Verkehr, das ist ein Grundton, der irgendwo auf eine Unzufriedenheit hindeutet. Das ist das Erste. Ich muss mich dem wie zuwenden. Es gibt nicht eine andere Variante, ich blende das einfach aus. Ich will es nicht sehen. Ich lenke mich ab, schaue die nächste Serie, ich lese den nächsten irgendwie Roman, ich fange das nächste Spiel an oder die nächste Runde im Spiel. Ich mache praktisch Vogel-Strauß-Politik, ich fühle mich irgendwie unangenehm, also lenke ich mich auf irgendeine Art und Weise ab und frage mich nicht, warum fühle ich mich eigentlich so, wie ich mich fühle. Damit ich etwas ändern kann, muss ich mich mit dem wie zuwenden. Ich muss versuchen, eine Diagnose zu stellen. Ich muss das Thema erkennen. Das ist der erste Teil. Nur wenn ich das kann, dann kann ich eben auch Einfluss darauf nehmen. Das so, warum ist Wissen wirklich relevant? Ich kann nur etwas ändern, wenn ich erkenne, was es überhaupt zu ändern gibt oder wie es mir geht. Nun können wir uns fragen, was ist denn mit Unwissen eigentlich gemeint? Das erste ist das, was ich vorhin gerade so gesagt habe. Irgendwie, ich schaue nicht hin. Ich habe immer wieder einen ähnlichen Konflikt mit einem Partner oder einem Arbeitskollegen. Oder ich fühle mich irgendwo während der Woche immer wieder einfach unangenehm oder einem Ort. Ich kann mich da ablenken. Ich merke, ich denke immer wieder das Gleiche und die gleichen Gedanken, die tun mir eigentlich nicht gut. Ich kann das nicht beachten, ich kann mich da ablenken oder ich kann eben hinschauen. Das Ablenken wäre, ich schaue nicht hin. Wir haben das auch auf der ersten Seite, sind hier so beschrieben, gerade neben dem Rad, 4 Punkte. Die wichtigsten Formen mangelndes Gewahrseins sind... Und das erste ist eben, die ersten beiden sind Dumpfheit und Gleichgültigkeit. Also Dumpfheit wäre, ich schaue einfach gar nicht wirklich hin. Ich möchte das gar nicht sehen. Und dass die Gleichgültigkeit ist da, wenn mir etwas wirklich zu nahe geht, dann schaue ich nicht hin. Das würde mich nur belasten, wenn ich mich mit dem auseinandersetze. Also, mir geht es immer wieder so, wenn es darum geht, was schauen wir heute, schauen wir manchmal einen Film, was schauen wir für einen Film, schaue ich jetzt einen einfachen Film, der einfach so, den man so reinziehen kann, oder einer mit einem Thema, der einen nachher beschäftigt, der irgendwas mit einem macht. Lese ich ein leichtes Buch oder lese ich ein Buch, das zwar auch schön zu lesen ist, aber das auch ein Thema bringt, was noch in der Schule ist. Mit was setze ich mich auseinander? Häufig, und das auch durchaus immer mal wieder legitim, ich muss mal irgendwann mich erholen, aber das, da merke ich so einen Zug, oder ich merke es zumindest bei mir oder auch in meiner Familie, dann schaue ich das lieber nicht. Wir haben zum Beispiel so einen Standardlacher seit 15 Jahren. Ich habe den Film Gandhi, der ist immer noch eingepackt. Ich habe den mal, als er rauskam, weiß nicht, wie alt der Film ist, oder dieser wirklich riesenschunden, 4 Stunden lange Film Gandhi, den habe ich damals mal einmal geschaut mit meiner Frau in China. Da fanden wir den eigentlich so gut, da haben wir gedacht, den kaufen wir mal, den müssen wir mal unseren Kindern zeigen, oder? Und unsere Kinder sind ja mittlerweile bald ausgeflogen und der Film ist immer noch eingepackt. Und jetzt man denkt, jetzt können wir mal wieder einen Film schauen, dann kommt der Satz, wollen wir Gandhi schauen. Weil Gandhi wäre nicht einfach nur ein Action-Thriller oder irgendeine Ablenkung, sondern hat nicht ein ernsthaftes Thema. Was ist das, um was geht es? Passiven Widerstand, um politischen Aktivismus, um Auseinandersetzung mit sich. Und das ist für mich so ein Beispiel, oder? Ja, jetzt schauen wir lieber mal irgendwie wieder Terminator oder irgend so. Und Gandhi, der ist immer noch in der Schublade. Und vielleicht schauen wir mal uns den irgendwann an, alle zusammen. Aber der liegt immer noch da. Also das wäre so auch eine Art von Dummheit, ja, lieber kommen, etwas abschalten, mich nicht damit auseinandersetzen. Also wir können uns da wirklich fragen, wo hänge ich regelmäßig im Umgang mit mir selber an? In meinem Umgang, wo hänge ich da an? Wo schaue ich einfach bei mir selber weg? Ich will es lieber nicht wissen. Oder mit meinen eigenen Stimmungen oder in meiner Beziehung mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit meinen Kindern, mit meinen Arbeitskollegen. Mache ich das, was mir wirklich wichtig ist, oder mache ich immer etwas, was mir gar nicht so wichtig ist? Lebe ich wirklich das, was ich eigentlich wirklich möchte, oder lehne ich mich irgendwie ab? Also da könnte man so hinspüren, wo lebe ich eigentlich so leicht eingeigelt, leicht eingenebelt und schaue lieber nicht hin und lebe so in meinen Spuren weiterhin. Das wäre so der Aspekt der Dumpfheit. Und wir alle haben solche Aspekte. Wir haben vielleicht Momente, wo wir es selber nicht mal ganz sehen. Dann braucht es einen anderen, der mir sagt, du Stefan oder du Andreas, schau doch da mal hin. Du bist immer wieder, fängst immer aufs Gleiche rein. Schau doch mal hin, was das macht. Also diese Dumpfheit, selbst wenn wir aufmerksam sein wollen, die merken wir oft selber leider gar nicht. Also auch Menschen, die durchaus achtsam unterwegs sein möchten, wir alle haben so unsere blinden Flecken, die wir einfach nicht sehen oder auch nicht sehen wollen. Wir sind da wie blockiert, die zu sehen. Und da brauchen wir häufig dann auch andere, die uns helfen, dahin zu sehen. Wenn wir dann vielleicht sogar sehen, wo es bei uns klemmt, dann ist nicht ein wichtiger Aspekt, und das ist auch ein Teil von Unwissen, der ist da aufgeführt, Zweifel. Es braucht wie ein Anfangsvertrauen, dass wenn ich hinschaue und geeignete Mittel anwende, dass dann sich auch etwas ändern lässt. Und das Schlimme ist dann, wenn man sagt, ja, man könnte doch mal das machen, ja, das funktioniert so, das nicht, und ich kann nicht, ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich ziehe so durch einen neurotischen Zweifel mir immer wieder die Fußmatte unter den Füßen weg. Oder ich komme gar nicht vorwärts, weil ich gar nicht an den Erfolg glaube, dass ich etwas an solch einem leidhaften Muster verändern kann. Das ist ein Riesenhindernis. Wenn wir selber nicht daran glauben, dass wir etwas ändern können, da machen wir auch nichts, wir versuchen es nicht mal. Das ist auch eine Art des Unwissens, da können wir auch uns fragen, ja, glaube ich wirklich, dass ich mich auf eine gute, dass ich diese Verhaltensweise, dass ich diese Denkweise ändern kann? Glaube ich, dass ich es in meinen Beziehungen kann, dass ich es in meiner Arbeit kann? Versuche ich es wirklich oder fange ich es gar nicht an, weil ich gar nicht so recht daran glaube? Und da wirklich so hinzuschauen, bin ich vielleicht in diesem Zweifeln gefangen. Und was könnte mir helfen? Wie kann ich zu einem Vertrauen finden, dass ich es angehe, mich mit diesem Unwissen und diesem Muster auseinanderzusetzen? Das ist mit dem Zweifel gemeint. Das ist auch eine Form von Unwissen. Und der dritte, vierte Teil hier, die irrigen Anschauen, das ist ein wichtiger Aspekt. Da kommen wir so wieder in die Nähe dieser Geschichte mit dem Paradies auch. Es gibt zwei Arten nicht zu sehen, die eigentlich Unwissen im buddhistischen Sinn in engerer Sicht ausmachen. Und die beiden sind ganz eng gehören ganz eng zueinander. Das erste ist eigentlich nicht wirklich zu sehen, dass alles, was wir erleben und unsere ganze Erfahrungswelt, dass diese in sich bedingt ist. Es gibt nichts ohne Ursachen. Und diese Ursachen gibt es auch wieder nicht ohne die Ursachen, die Ursachen verursacht haben. Es sind oft ganz komplexe Muster. Die Frage ist, warum sind wir heute Abend hier? Können wir zurückfragen, ja, ihr habt eine E-Mail von mir bekommen. Also hat die Terminverschiebung bekannt gegeben. Wäre mal so die erste könnte eine Ursache sein. Aber dass ihr dann wirklich kommen konntet, ist, weil der Abend frei ist. Warum ist der Abend frei? Ja, weil vielleicht ein anderer hat abgesagt. Oder ihr habt dann nichts gerade vor, oder der Yogakurs findet jetzt nicht statt, oder irgendwas. Und ihr konntet dann kommen, hat auch wieder Ursachen, weil eben euer Auto fuhr und die Autobahn nicht so verstopft war, dass ihr es nicht rechtzeitig geschafft habt oder gar nicht kommen konntet. Also wenn ihr darüber nachdenkt, was sind eigentlich die Ursachen, dass wir jetzt alle hier sitzen gleichzeitig und nicht woanders sind, und das weiter zurückdenkt, was ist die Ursache, kommt die irgendwann bis zu eurer Geburt und eurer Großeltern, und es hört eigentlich ja gar nie auf. Und ihr habt mal von dem Thema gehört, und also im Grund hat euch das Thema interessiert und. Es sind nicht nur eine Ursache, sondern wenn man das so weiterdenkt, hört das gar nie auf. Und das Gleiche gilt für das, ich es euch jetzt gerade erzählen kann. Ich hatte es auch mal Ursachen, ich habe es mal irgendwo gehört, ich habe irgendwann mal Interesse dafür gehabt, ich habe auch mal einen christlichen Zuhause, deshalb finde ich die Verbindung interessant. Und deshalb rede ich jetzt überhaupt über das, sonst würde ich sagen, Ostern ist Ostern, sind einfach freie Tage. Früher war das mal für mich eine wichtige Zeit. Und so hat das, was ich heute und wie ich es euch erzähle, Bedingungen. Und so wie ihr es hört und dass ihr es überhaupt hört, hat auch wieder Bedingungen und ihr hört es unterschiedlich und ihr nehmt nur das mit oder das mit und anders hört ihr gar nicht, weil es euch irgendwo nicht ankommt. Also wie es ihr wieder erlebt, was ihr wieder damit macht, warum ihr überhaupt da seid, all das hat einfach Bedingungen. Das heißt aber, unser ganzes Erleben, unser ganzer Körper ist bedingt. Wir können hier nur sitzen, weil Gott genügend Sauerstoffgehalt hier hat, wir genügend zu essen vorhin hatten. Wenn der Sauerstoffgehalt hier halb so groß wäre, dann gäbe es uns nicht mehr oder ihr könnt nicht mehr zuhören, ich euch nichts mehr erzählen. Und die Temperatur 50 Grad wärmer oder kälter, dann wäre auch Feierabend, gäbe es auch nichts mehr zu erzählen. Dass die Temperatur gerade so ist hier, hat Bedingungen. Also wenn wir da einfach denken, ist das ein Geflecht von Beziehungen, wo uns eigentlich bewusst wird, es gibt gar nichts, nichts Materielles, nicht unsere Gedanken, nicht unser Leben einfach für sich. Es ist vollständig bedingt. Und es ist ein dauerndes Ändern von Bedingungen. In einer Stunde werdet ihr vielleicht nicht mehr hier sein, ich werde nicht mehr sprechen, das ist vorbei. Es geht das. Das wirkt vielleicht noch nach in einer Erinnerung, vielleicht in einer Notiz, vielleicht aber auch nicht. Es geht, das Erleben geht ins andere über. Vielleicht stößt durch das, was ich euch jetzt sage, stößt das in euch etwas an, dass ihr zum Beispiel den DVD euch anschaut, oder? Und weil ihr euch den anschaut mit vielleicht irgend noch jemand anderem, stößt das bei dem wieder etwas an und vielleicht diskutiert ihr darüber, vielleicht aber auch nicht. Also das ist ein Fluss von weiteren Bedingungen, die von hier ausgehen, die zu dem hier geführt haben und die weiter ausgehen. Und die Kernaussage ist etwas ein gedrechselter Begriff, aber der bringt es eigentlich auf den Punkt. Es gibt keine für sich selbst, es gibt keine für sich existierende Selbstexistenz. Es gibt nichts, was für sich alleine existiert, ohne Bedingungen. Man kann eigentlich nichts finden. Alles ist irgendwie aus irgendeinem Grund entstanden und geht auch wieder in einen anderen Zustand über. Das ist so die erste grundlegende Feststellung, wenn man genau hinschaut. Wenn wir nicht genau hinschauen, und das häufig auch ganz nützlich, dann gehen wir davon aus, ja, das ist der Andreas, das sieht noch ziemlich ähnlich aus wie das letzte Mal und wird vielleicht auch noch relativ ähnlich sein, zum Glück, sonst hätte Natascha ein Problem morgen, wenn er ganz anders wäre. Es gibt Aspekte, die sind ähnlich, die gleichen sich und anderes ändern sich. Er und wir alle werden älter, das Aussehen ändert sich unmerklich immer mehr. Als ich heute auf dem Handy Andy McDowell angeschaut habe, die Sie kennen, war damals eine wunderschöne Frau, finde ich. Heute ist sie immer noch schön, aber deutlich älter und ein paar Mal geliftet, leider nicht gut, hat sie leider gemacht. Schade um das schöne Gesicht, wirklich ein Trauerspiel, aber sie hat es eben gemacht. Und also die sieht nicht mehr gleich aus wie 1993, oder? Ja, die hat sich wirklich verändert. Und wir auch seitdem. Also wir ändern uns aber so unmerklich, dass wir das Gefühl haben, wir bleiben gleich. Und unsere Meinung ist noch die gleiche wie vor 30 Jahren. Ist sie vermutlich aber nicht, wenn wir genau hinschauen. Aber manches hat sich geändert. Vielleicht auch unsere Beziehungen. Aber unser Wahrnehmungssystem führt dazu, dass wir Sachen wie einfrieren und dann auch in Begriffe benennen. Ein Tisch ist ein Tisch, ein Bild ist ein Bild. Andreas ist Andreas, Stefan ist Stefan. Diese sprachliche Fassen, dieses Unterscheiden in Begriffe und Einordnen führt dazu, dass wir eigentlich das, was dauernd in Bedingungen sich ändert, dass wir das wie einfrieren und dann das Gefühl haben, wir und alles andere sei stabil, es ist es aber gar nicht. Bei genauem Zusehen ist es eben nicht. Das ist die erste Feststellung dieses beim genauen Hinschauen, alles ist bedingt. Die irrige Ansicht wäre hier, es ist nicht bedingt. Wir haben das Gefühl, ja, mich gibt es unabhängig von anderen und meine Meinung ist so und mein Haus, was ich habe, das bleibt so und das wird sich nicht ändern. Wenn wir uns das mal genau bewusst anrufen und sagen, ja, wir, uns alle wird es in 50 Jahren nicht mehr geben und unser Haus vielleicht auch nicht mehr und das, was wir heute uns als wichtig ist, hat sich verändert, das blenden wir aus. Wenn wir das nicht tun würden, sondern genau hinschauen, hätte das Implikationen auf unser Verhalten, auf das, was wir uns darauf ausrichten, das, was uns wertvoll ist. Das ist das erste große Unwissen. Wir blenden das systematisch aus, immer wieder. Und das Zweite, was eigentlich aus dem folgt, habe ich eigentlich schon vorhin auch gesagt, weil alles so fließend ist, gibt es nichts Festes. Es gibt zwar Sachen, die sind für eine Zeit lang da, aber sie vergehen wieder. Und das heißt, die absolute Wahrheit, die relativ ist, alles ist bedingt. Es ist eben in Relationen entsteht es und vergeht es. Und die absolute Wahrheit ist, weil alles entsteht und vergeht, gibt es nichts Festes für sich. Auch ich nicht. Auch das, was ich als ich bezeichnen würde, ist keine fixe Einheit. Es sind in buddhistischer Sicht diese fünf Skandhas, die auch, die sind übrigens, nur zum Sagen, die fünf Totenköpfe hier oben. Ich habe gesehen, vielleicht dieser Mara, dieser Art Totengott, oder der, der dieses Lebensrad hält, der hat als Krone fünf Totenköpfe. Habt ihr vielleicht gesehen? Mhm. Diese fünf Totenköpfe sind die fünf sogenannten Skandhas, die fünf Bezeichnungen für was das Ich eigentlich ausmacht. Meine Meinungen, meine Ansichten, mein Körper, das, was ich möchte. Nur, jetzt, nur um es zu streifen, und wenn ich schaue, was mich alles ausmacht, meine Meinung, das, was ich weiß, das, was ich habe, meinen Körper, alles ist dauernd in Veränderung, es ist gar nichts fix. Meine Erlebenswelt, mein Körper ändert sich von Sekunde zu Sekunde. Das, was ich gerade im Kopf habe, auch, ich bin manchmal bewusst und unbewusst. Eigentlich ist es gar nicht fix, es ist ein permanentes Flimmern von Veränderungen. Es ist nach außen relativ ähnlich, deshalb würdet ihr sagen, ja, es ist immer noch Stefan und ich sage euch, erkenne euch auch noch, aber wenn man genau hinschaut, ist es von keinem Moment zu, ist von Moment zu Moment unterschiedlich. Das heißt eben auch, es gibt gar kein fixes Ich, das wir so schützen müssten, das wir so abgrenzen müssten, sondern weil wir so bedingt sind, dass ich euch etwas sagen kann, ist, kann ich nur, weil ihr hier seid, dass ich euch etwas sagen kann, hat die Bedingung, dass ihr hier seid und umgekehrt, dass ihr etwas hört, hat die Bedingung, dass ich da bin. Also nur schon, dass das heute Abend passiert, ist, hat gegenseitige Bedingungen, sonst würde es gar nicht passieren. Und diese Auftrennung, die wir machen, ich hier, ich fest und da das andere, das werde wieder diese dualistische Sichtweise, die gemeint ist, meiner Meinung nach, mit dem Fall aus dem Paradies. Wir verkennen, dass wir eigentlich in uns zwar schon separate Erlebensaspekte sind, aber die sind getrennt und doch auch verbunden. Und wenn wir nur noch das Trennende sehen, dann sind wir ich hier, Adam, du da, Eva und da Gott und das nicht gut und das möchte ich. Wenn diese Trennung stattfindet in unserem Erleben, und die wird meiner Meinung nach eben auch mit dieser Paradiesgeschichte eigentlich beschrieben, wenn das passiert, fallen wir aus dem Paradies. Wenn wir so denken, fallen wir aus dem Paradies und wir sind heute erlebensmäßig nicht ins Paradies. Und das Auflösen dieses Unwissens hier jetzt im Buddhismus nicht durch die Befreiung durch einen Gott, der die Sünde auf sich nimmt und befreit, sondern hier durch ein klares Hinschauen. Ich sehe dieses Bedingte entstehen, das zuerst mal einfach intellektuell, und irgendwann, wenn ich genauer hinschaue und sage, was sind genau die Implikationen, dann verändert sich etwas in meinem Erleben, dass ich mich nicht mehr so getrennt erfahre, dass ich mich verbunden erfahre, dass ich nicht mehr denke, dass ein Ich, das ich so schützen müsste. Dann löst sich diese Art des Verhaltensweise mit zunehmendem, nicht nur intellektuellen Wissen, sondern wirklich, dass es ein Erfahrungsleben wird, löst sich diese Art des dualistischen Denkens löst sich auf. Und diese Auflösung, die ist eigentlich mit diesem Auflösung des Unwissens gemeint. Und die geht es hier. Und wenn sich diese Art des Unwissens auflöst und einer anderen Art des Erlebens Platz macht, dann wird die Radnabe gezogen und dieses Rad von Drehen, von Greifen, von Aversion, von Ablehnung die löst sich auf. Das ist gemeint mit falschen Ansichten, hier, mit diesem Satz. Das ist auch hier noch etwas geschrieben, das bezieht sich auf zwei Dinge, nicht gewahr zu sein, was das wahre Wesen der Phänomene ist, nämlich, dass sie eben in sich leer sind von einer Selbstexistenz, das ist dieses Absolute, und das B wäre nicht gewahr zu sein, wie sich diese Phänomene auf einer relativen Ehe in Beziehung von Bedingungen manifestieren und wieder vergehen, das wäre das Zweite. Das ist nicht jetzt extrem kompakt, aber einfach das wäre gemeint, was mit irrigen Ansichten gemeint ist. Das ist der Hintergrund. Und vielleicht noch, da habe ich das letzte Mal, bin ich gar nicht drauf eingegangen, das ist auch, ich habe das letzte Mal nur diese, auf dem Handout das hier erwähnt und das und bin auf dieses Becoming in der Mitte gar nicht eingegangen. Das B steht eigentlich für, wie es wirklich ist. Es ist leer von Selbstexistenz und das Coming, es manifestiert sich immer wieder. Und in diesem englischen Begriff von Becoming ist eigentlich das die deutsche Übersetzung. Es ist ein Sein im Werden, es ist im Fluss. Das Pantarei ist eine der möglichen Übersetzungen von Becoming. Und es geht darum, zwischen diesen beiden Wirklichkeiten, es ändert sich, ich bin im Fluss und weil es sich ändert, hat es aber auch immer wieder die gleiche Qualität, dieses Bi. Es geht darum, mit Gewahrsein in ein tänzerisches, spielerisches Sein mit dem, wie es ist, zu kommen. Wenn mir das gelingt, wenn ich tänzerisch mit dem sein kann, ich kann mit dem, was sich da zeigt, in diesen Beziehungen mich gut und heilsam agieren. Ich kann aber auch damit sein, dass es einfach ist, nämlich völlig fluid in sich auflösend. Ich bin ganz okay damit. Wenn ich da dazwischen sein kann, es geht nicht darum einfach, ja, weil alles vergeht, mache ich nichts mehr, da werde ich passiv und es ist ja sozusagen alles nichtig, alles vergeht, was soll ich dann noch machen, wenn alles flüchtig ist? Das wäre diese nihilistische Ansicht. Oder ja, ich kann alles ändern, ich kann es beflussen. Nein, ich kann nicht auf all diese Wirklichkeiten Einfluss nehmen, ich kann nur einen Teil. Und zwischen diesem Sein und Lassen, da geht es darum, in einen guten tänzerisch mit dem Sein zu kommen. Das ist eigentlich gemeint mit diesem auch Becoming, wo ich ja vor ein oder zwei Jahren mehrere Vorträge dazu gemacht habe. Das, hier nochmal das vielleicht nachgeholt, das habe ich dann gemerkt, als ich die Treppe runterging, ich habe gar nicht über das geredet, das vielleicht noch nachgeschoben, warum hier Becoming steht. Jetzt können wir uns noch fragen, ja, warum, wenn denn das Wissen eigentlich so wichtig wäre, ist ja intellektuell nicht mehr zugänglich, ja, ich kann nichts ändern, wenn ich nicht genau hinschaue, ja, warum schauen wir da nicht genau hin? Was macht denn das Unwissen so attraktiv? Und ich habe mir einfach da so ein paar Punkte dazu überlegt, sicher nicht abschließend, aber es ist nicht Wissen, gibt Verantwortung, oder? Also wenn ich, deshalb wollen wir oft gar nicht hinschauen, weil was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ja, da gibt es ja diesen Spruch. Wenn ich es eben weiß, dann kann ich nicht mehr sagen, ja, ich weiß es nicht, ja, kann nichts machen. Sondern wenn ich eben hinschaue, dann merke ich, ich habe Verantwortung. Wenn ich nicht auf mein Erleben Einfluss nehme, dann läuft es so weiter wie bisher. Dann drehen sich diese Muster so weiter, bis ich ins Gras beiße. Da wird sich nichts dann ändern. Und nicht groß. Ich werde in diesen eigenen Mustern, in denen ich nicht gut für mich unterwegs bin und vielleicht auch für andere nicht, wird sich nichts ändern. Eben dieses ewig grüßt das Murmeltier, wenn der wacht jeden Tag auf und es ist immer genau gleich. Und erst als er anfängt, bewusst Stufe für Stufe darauf einzunehmen, ändert sich dieser Tag immer mehr. Und sonst einfach nicht. Also ich, Unwissen ist oft bequem. Ich mache die Decke über den Kopf, Vogelstrauß-Politik. Wenn ich es nicht weiß, habe ich nicht den inneren Drang und das Gefühl, ich müsse mich darum kümmern. Wenn ich hinschaue, dann merke ich, ja, ich muss mich darum kümmern. Das würde ich sagen, ist häufig ein Punkt, dass wir uns ablenken. Und es ist nicht auch, wir haben so viele Möglichkeiten, uns abzulenken, wie wir noch nie hatten, vermutlich. Oder unsere Gesellschaft ist mir auch ein Thema mit meinen Söhnen. Ich denke, wir hatten es noch viel einfacher heute, die Kinder in der Schule mit all diesen Möglichkeiten sich, wenn nur ein Mühe von einer Langeweile aufkommt, dann kann ich mich sofort ablenken. Und die Leute machen das. Ich kann permanent irgendwo anders hinbeamen. Auf Knopfdruck ist das völlig unproblematisch. Und wenn statt dass es jetzt unangenehm wird, irgendwie mich abzulenken, dann sage ich, hey, warum geht es mir so, wie ich gehe? Was ist jetzt die Ursache? Das ist unangenehm, da muss ich was tun. Vielleicht muss ich dann ein Gespräch führen mit jemandem, ich muss bei mir etwas ändern. Also Wissen gibt eigentlich Verantwortung und die wollen wir oft nicht. Es ist oft bequemer, Verantwortung abzugeben. Da können wir auch wieder bei uns schauen, ja, wo möchte ich eigentlich nicht Verantwortung übernehmen für mein Erleben? Möchte ich lieber dem anderen geben? Ist es bequemer? Und wo müsste ich eigentlich bei mir selber ehrlicher hinschauen und mir das überlegen? Und dann ist nicht die praktisch letzte Frage, ja, wie transformiere ich dann jetzt aber Unwissen? Was braucht es dazu? Nach all dem Gesagten. Eigentlich braucht es als erstes, denke ich, einfach, es braucht eine gewisse, ich habe genug, dass es so ist, wie es ist. Es braucht eben einen Punkt, wo ich sage, nein, so möchte ich eigentlich nicht, dass es sich einfach weit dreht mit dem, wie ich das erlebe. Ich möchte da, dass sich was ändert. Wenn es einfach so okay ist, ist okay, müssen wir ja nichts ändern. Also es braucht so einen Anschub, dass ich sage, nein, ich möchte etwas eigentlich ändern. Und wir haben das auf der Rückseite. Ist eigentlich das Erste, ich muss wie innehalten. Ich muss diese fünf Schritte, die ich das letzte Mal so eingeführt habe, auf der linken Spalte, auf dieser Rückseite, die fünf Schritte. Ich muss wie merken, aha, hey, jetzt war ich unbewusst, ich bin einfach in diesen Mustern, bin ich ausgesetzt. Und da muss ich wie innehalten sagen, ich möchte klarer hinschauen. Das ist einfach der erste Impuls, der muss irgendwie aufkommen. Und ich muss vielleicht ein Gespür dafür in mir kultivieren. Ah, jetzt bin ich gerade dumpf, jetzt schaue ich ganz bewusst weg. Jetzt ist wieder der Zweifel, der mich davon abhält, überhaupt was zu ändern. Und jetzt denke ich wieder, ja, das ist fix. Ich hänge mein Herz an Dinge, von denen ich weiß, dass sie eigentlich in einem Jahr vielleicht schon vergangen sind. Ist es wirklich wert, mich daran zu hängen, dass ich, wenn ich dieses Gefühl habe, alles ist bedingt und vergeht und gegeneinander über, wie gehe ich mit dem um? Also ich muss wie ein erstes Gefühl dafür bekommen, und das ist vielleicht so ein Abend oder so ein Vortrag, dass ich sage, hey, ich schaue da mal genauer hin. Und wenn ich jetzt merke, ich bin so dumpf unterwegs, dass ich sage, hey, was läuft jetzt eigentlich gerade? Schaue ich mal genauer hin. Das Zweite dann nach dem Innehalten wäre Hilfsmittel einsetzen. Ein wichtiges Hilfsmittel dabei ist wirklich dieser achtfache Pfad, habe ich auch schon erläutert, das ist hier dargestellt, steht auch, wann ich darüber gesprochen habe, 2010 einmal in einem Vortrag. Das war eigentlich dann die Antwort von Buddha auf dieses Leiden, der Ausweg davon ist der achtfache Pfad. Müssen wir vielleicht mal wieder das vertiefen. Sich mit dem mal auseinandersetzen, was heißt das? Ein Teil davon ist eben Meditation, das machen wir mehr oder weniger regelmäßig, hinzuschauen, wie ist es, und das dann ins Handeln einzubauen, sind die drei Aspekte dieses achtfachen Pfades. Das einfach mal mir so etwas wieder zu lesen und dahin zu schauen, wäre eine Möglichkeit. Oder eben vielleicht einfacher und eher zugänglich dieses bedingte Entstehen, was hier auf der ersten Seite in diesem Rad dargestellt ist, da habe ich einmal ein ganzes Jahr darüber gesprochen, 2013, gibt es auch Handouts und so, kann man nämlich aber auch googeln, was das genau ist. Das mal zu sehen, wie kommt es eigentlich, dieser Ursache-Bedingungen-Geflecht, was passiert da eigentlich genau in mir, da versuchen genauer hinzuschauen. Das ist ein wirklich gutes Hilfsmittel, dass es da einzusetzen gibt gegen Unwissenheit. Wenn ich die Zusammenhänge erkenne, dann löst sich Unwissen auf. Das Dritte wäre dann zu sagen, ja, so eine Angst oder Unsicherheit, Unwissen ist häufig begleitet von Angst, weil ich weiß nicht, was kommt, was kann mir passieren. Wenn ich merke, ich bin ängstlich, ich bin unsicher, dann ist da eigentlich ein Unwissen hinten dran. Wenn das da ist, sagen, okay, mach gar nichts, ich fühle mich jetzt unsicher, jetzt schaue ich aber genau hin. Also das nicht sagen, oh, das ist jetzt schlecht, dass ich mich da ängstlich bin, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, sondern sagen, okay, jetzt zeigt sich da Unwissen, Und ich nehme dieses Erleben von Unwissen und schaue genauer hin. Es ist einfach ein gutes Signal, deshalb ist es auch nicht abgelehnt, sondern einfach genauer hinzuschauen. Das 4 und 5 dann geht es eigentlich darum, eben im Tieferen die wahre Natur zu erkennen. Das steht da beschrieben und neben dann ist auch diese Meditationsanleitung, die ich zu Beginn heute Abend gemacht habe, zu merken, in mir ist das gar, wenn ich in mein eigenes inneres Erleben schaue. Und ich sitze so einfach auf dem Stuhl, auf dem Kissen und ich schaue mir, dann merke ich, da ist so wie ein Erlebnisraum in mir. Das ist das Erste. Das wäre auch dieses raumgleiche Gewahrsein. In mir ist wie ein innerer, freier Raum. Und den kann ich für mich immer mehr erkunden. Und in diesem freien Raum, da tauchen einfach Erfahrungen, Erlebnisse, Gefühle, Emotionen, Gedanken, Bilder, einen permanenten Strom auf. Die tauchen auf, das ist wie spiegelgleich, als würde man vor einem Spiegel etwas hinhalten, es geht wieder weg. Es taucht auf, es vergeht. Ich halte das vor dem Spiegel, es ist im Spiegel, es geht weg, es ist nicht mehr im Spiegel. Es taucht auf und vergeht. Das wäre der dritte Aspekt, den wir auch heute angeleitet haben. Weil es einfach geht und vergeht, ist es eben völlig fluid, war auch diese Anleitung in dieser Meditation. Und trotzdem, weil es kommt alles, kommt und vergeht, es gibt aber auch Unterschiede. Es ist nicht alles gleich. Es gibt trotzdem feine Unterschiede. Und wenn ich das einfach so mit dieser Erfahrung bin, dann merke ich eigentlich, wenn ich so ganz in dieser Erfahrung bin, muss ich der gar nichts mehr hinzu oder hinwegnehmen. Ich bin in diesem Erfahrungsraum und dieser Erfahrungsraum ist wie innerlich erfrischend und einfach volle Präsenz. Das wäre der letzte Punkt in dieser Meditationsanleitung rechts. Damit komme ich zum Schluss von heute Abend. Und das wäre dann auch vielleicht ein Satz, den ihr euch dann lesen könnt, auf dem Handout zweiten Seite zu unterst. Es gibt da einen provokanten Satz, der ist auch fett gedruckt. Offenheit ist die Zuflucht der Buddhisten. Wenn wir an Zuflucht denken, was ist der wahre Schutz? Denn wir aus einer engen Hütte, ich eingemummelt in einem Hochsicherheitsbereich und das ist nur eine scheinbare Sicherheit. Wenn ich merke, es ist eng in mir, ich habe Angst, dann ist die primäre Reaktion, ich gehe zurück, ich ziehe mich zurück, ich schließe mich ein, ich suche Schutz und möglichst, ich gehe auf Distanz, ich halte die Dachen so viel. Und eigentlich die gute Sache ist, nein, ich schaue genau hin, ich öffne mich für das, was da ist, ich lasse es zu, dass es kommt und auch wieder vergeht. Und deshalb dieser Satz, die wahre Zuflucht ist nicht ein geschützter, enger Ort, sondern geschlossen ist die völlige, offene, innere Weite. Das ist die wahre Zuflucht. Da kann alles kommen und vergehen. Und ich bin mit dem in gutem Kontakt. Das wäre das auch gemeint, was mit raumgleichem Gewahrsein hier, ein solches inneres Erleben, das in einer solchen Offenheit zulässt, wäre eben ein wirklich einer der heilsamen Aspekte dieses heilsamen und befreienden Erlebens. Das ist gemeint mit raumgleichem Gewahrsein. Ja, das war das, was ich heute erzählen wollte.